Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen heute am Dienstagabend. Solange ich hier bei euch bin, wird das Wetter immer schöner. Von Tag zu Tag. Und ich denke, wir alle genießen das sehr. In Köln waren es heute 21 Grad, hat meine Frau gesagt. 21 Grad. Fast schon Sommer. Ja. Wir haben ein wunderschönes Thema und es ist gut, dass ihr gekommen seid und hier seid. Es geht um die Gemeinde und wir machen einfach weiter. Heute geht es um das Ziel der Gemeinde. Ich habe gelesen, dass im 11. Jahrhundert der König Heinrich III. Von Bayern des Lebens am königlichen Hof überdrüssig wurde. Der Druck, ein Monarch, ein König zu sein, war ihm einfach zu groß geworden. Und er bat den Prior Richard, dass er ihn in dem örtlichen Kloster aufnimmt. Er wollte für den Rest seines Lebens Mönch werden und im Kloster leben. Eure Majestät, sagte Prior Richard, verstehen Sie, dass das Versprechen hier eines des Gehorsams ist? Das wird schwer sein, weil ihr ein König wart. Ich verstehe, sagte Henry, den Rest meines Lebens werde ich euch gehorsam sein, wie Christus euch führt. Dann werde ich euch sagen, was zu tun ist, sagte Prior Richard. Geht zurück auf euren Thron und dient treu an dem Ort, wo Gott euch hingestellt hat. Er ging zurück auf seinen Thron und regierte Bayern weiter. Er war gehorsam. Als König Henry starb, wurde eine Erklärung geschrieben. Der König lernte zu regieren, indem er gehorsam war. Damit ist er ein Vorbild für uns Christen. Wir können den christlichen Glauben nur leben, wenn wir Gott gehorsam sind. Wir können Gemeinde nur leben und bauen nach Gottes Plan, wenn wir der Anleitung Gottes gehorchen. Gemeinde nach Gottes Plan, wie funktioniert sie? Das haben wir uns gestern gefragt und wir haben gesagt, Gott hat für alles vorgesorgt. Er hat an alles gedacht. Er hat ein Gabenkonzept eingeführt, jeder von uns ist begabt. Er hat ein Leitungskonzept eingesetzt, er ist der Herr, der Gemeinde, der sie führt durch sein Wort und seinen Geist. Er hat ein Teamkonzept installiert und er beruft begabte Lehrer und Hirten der Gemeinde, um die Gemeinde anzuleiten unter seiner Leitung. Und er hat ein Ausbildungskonzept für die Gemeinde ins Leben gerufen. Jeder Christ soll lernen, seine Gabe einzusetzen und zu dienen. Und stellen wir uns heute die Frage, welchem Ziel soll das Ganze dienen? Wozu ist das Ganze gut? Welches Ziel strebt Gott an mit uns, mit einem jeden von uns und damit auch mit der ganzen Gemeinde? Lasst uns im Epheserbrief weiterlesen. Ich beginne mit Vers 11, damit wir den Zusammenhang haben. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Wozu? Zu welchem Zweck? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und weiter heißt es zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Zunächst einmal, es ist ein dreifaches Ziel, zu dem Gott uns berufen hat in der Gemeinde. Und das erste Teilziel lautet, wir sollen Christus kennenlernen. Dafür ist Gemeinde da. Das Ziel Gottes ist mit jedem von uns, dass wir Jesus Christus kennenlernen. Bis wir alle hingelangen, zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, heißt es hier in unserem Vers. Natürlich sollen wir glauben an den dreieinigen Gott. Und wir sollen zur Einheit des Glaubens kommen. Aber wie kommen wir zur Einheit des Glaubens? Natürlich ist die Einheit im Glauben absolut erforderlich für die Gemeinde, dass wir alle ein Fundament des Glaubens haben und dieses Fundament ist einheitlich. Die Gemeinde kann und darf im Glauben nicht gespalten sein. Der Glaube ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist, wie Paulus es formuliert, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wenn dieses Fundament, dieses Glaubensfundament der Gemeinde Risse bekommt, dann bricht das ganze Gebäude in sich zusammen. Aber das Erstaunliche mit der Einheit des Glaubens ist die Gleichung, die Paulus hier aufstellt. Er sagt, die Einheit des Glaubens ist gleich, habe ich hier nicht drauf, die Einheit des Glaubens ist gleich Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wenn wir zur Einheit des Glaubens kommen wollen, müssen wir Jesus Christus kennenlernen, und zwar jeder von uns persönlich. Liebe Gemeinde, der christliche Glaube ist eigentlich keine Religion im herkömmlichen Sinne des Wortes. In einer Religion lernt man ein Glaubensbekenntnis auswendig, man lernt und praktiziert bestimmte Rituale, zum Beispiel wie man 5-mal am Tag in die Moschee geht und betet, wie man nach Mekka pilgert und was man dort absolviert und so weiter. Welche Gebete man spricht, man nimmt an bestimmten Zeremonien teil, man spendet einen bestimmten Teil seines Einkommens, man tut bestimmte gute Werke und dann gehört man dazu, zu einer Religion. So funktioniert eine Religion. Aber das Christsein ist keine Religion, in diesem Sinne. Es ist eine Beziehung. Christsein ist Beziehung, persönliche Beziehung zu einer Person, nämlich zu Jesus Christus. Christsein ist etwas zutiefst Persönliches. Und deshalb kann man als christliche Gemeinde nur dann eine Einheit im Glauben werden, wenn jedes Mitglied der Gemeinde Jesus Christus persönlich kennenlernt. Wir nehmen Menschen auf in die Gemeinde, wir taufen sie, wenn sie bekennen, dass sie Jesus kennengelernt haben, dass sie zu Jesus gekommen sind, dass sie ihm das Herz geöffnet haben und ihn aufgenommen haben in ihr Leben. Wir fragen also, hast du eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Und wenn das stimmt, dann gehört dieser Mensch zur Gemeinde. Und dann haben wir eine gemeinsame Glaubensbasis. Je besser, je näher wir Jesus kennenlernen, umso fester ist die Einheit des Glaubens in der Gemeinde. Die Schlüsselfrage in der Gemeinde ist nicht, wie viel weiß ich über den Glauben, über die Bibel. Das ist alles wichtig, aber das ist nicht die Schlüsselfrage. Wie viele Gebete habe ich auswendig gelernt? Wie gut ist meine theologische Ausbildung vielleicht? Die Frage ist immer, wie gut kenne ich Jesus? Das ist die allerwichtigste Frage. Gott sei Dank, es ist nicht das theoretische Wissen, liebe Geschwister. Es ist nicht das Theologiestudium. Sonst könnten nur die Christen zur Einheit des Glaubens kommen, die Theologie studiert haben. Die Gelehrten, die Doktoren, die Professoren der Theologie, die könnten zur Einheit des Glaubens kommen. Aber die Einheit des Glaubens in der Gemeinde hängt überhaupt nicht vom Grad der Bildung ab. Überhaupt nicht. Oder von der Intelligenz oder vom sozialen Status. Auch nicht von der kulturellen oder von der sprachlichen Einheit. Sie hängt nur von einer einzigen Frage ab. Wie gut kennen wir Jesus? Wie gut kennen wir Jesus? Deshalb hält Paulus, einer der gebildetsten Theologen seiner Zeit übrigens, seinen Zuhörern und auch seinen Lesern keine akademisch-theologischen Vorträge. Er könnte das sehr gut. Er macht das nicht, bewusst nicht. Er verzichtet darauf, mit hochtrabenden Worten zu reden. Er macht das überhaupt nicht. Er predigt ihnen einzig und allein Christus. Den Galatern schreibt er: Ich habe euch Christus vor Augen gemalt als Gekreuzigten. Paulus sagt, ja, die Religiösen, die gebildeten Menschen, die sich selbst für weise halten, die belächeln uns. Die lachen über uns. Er sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 22, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Er selbst, Paulus, hat eine hohe Bildung. Er war ein hochgebildeter Theologe. Er hatte eine hohe gesellschaftliche Position. Er hatte eine beneidenswerte Abstammung, von der er selbst berichtet. Aber er hat das alles, alles verworfen und für Dreck geachtet, um Christus zu erkennen. Er sagt den Philippern, im Philipperbrief Kapitel 3, Abvers 4, obwohl ich mein Vertrauen auch auf irdische Vorzüge setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf irdische Vorzüge vertrauen, so könnte ich es noch mehr. Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Eigentlich als Dreck, steht da im griechischen Urtext. Ja, noch mehr, ich sehe alles als Verlust, als Dreck an, weil die Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Und dann sagt er in Kapitel 3, Vers 10, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Die Frage an mich und dich, lieber Bruder und liebe Schwester, wie gut kennst du Jesus Christus? Eine ganz entscheidende Frage. Wie gut kennen wir Jesus Christus? Und nur so fest ist auch dein Glaube. Wie lernt man Jesus kennen? Und wie lernt man eine Person kennen? Durch täglichen Umgang mit dieser Person, durch tägliche Gemeinschaft mit dieser Person, durch tägliches Gespräch mit dieser Person. Wir wissen, wie das funktioniert. Durch Gebet, durch Bibellesen lernen wir Jesus kennen, durch das Gespräch mit ihm, aber auch durch die Gemeinschaft mit Menschen, die ihn kennen, vielleicht besser kennen als ich. Auch durch das Mitleben und Mitdienen in der Gemeinde. Das zweite Teilziel, das Paulus hier anspricht, ist Christus ähnlich werden. Erstens Christus kennenlernen. Und dann die logische Konsequenz, wenn wir ihn erkannt haben, wenn wir ihn kennenlernen, je besser wir ihn kennenlernen, werden wir ihm ähnlich werden. Paulus sagt, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ich lese noch den 14. Vers. Damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind der Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Christus kennenzulernen ist wichtig, aber das ist noch nicht das Endziel für uns Christen und für die Gemeinde. Denn wer Christus kennenlernt, bleibt nicht unverändert. Das geht nicht. Wer Jesus wirklich kennt, der wird verändert werden. Nichts verändert einen Menschen stärker, radikaler, positiver, wie seine Freundschaft mit Jesus Christus. Ein guter Freund wird mich immer beeinflussen. Sage mir, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du bist. Wenn ich meinen Freund bewundere, wenn ich ihn verehre, dann werde ich automatisch seine Wesenszüge kopieren. Ich werde ihm nachahmen und mit der Zeit werde ich ihm immer mehr ähneln. Christsein ist unauflöslich mit dem Ziel verbunden, dass jeder von uns Jesus Christus ähnlicher wird. Hier geht es vor allen Dingen um den Charakter. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht um den Charakter, das verstehen wir. Und dieser Charakter wird vor allen Dingen mit der Frucht des Geistes beschrieben. Wir lesen das im Galaterbrief, Kapitel 5, Abvers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das ist der Charakter Jesu. So ist Jesus. Das ist die Frucht des Geistes, die in uns wachsen wird, wenn wir Jesus kennenlernen und ihm ähnlicher werden. Gottes Ziel ist es, liebe Geschwister, dass jeder von uns ein vollkommener Mensch wird, wie Jesus. Gott möchte, dass jedes seiner Kinder Jesus ähnlich ist, in seinem Charakter. Gottes Ziel ist es nicht, dass jeder von uns lernt, kranke Menschen zu heilen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Manchmal wünschen wir Christen uns das. Wir sagen, ach, ich verzichte lieber auf die Veränderung meines Charakters. Ich bin halt so, ja? Das ist mein Charakter. Ich bin halt so aufbrausend. Gott wird damit nie einverstanden sein. Wir wünschen uns vielleicht, wir könnten viel lieber Kranke heilen. Aber das ist nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist auch nicht, dass wir wie Jesus Christus Brot vermehren können. Nein, dass wir den Sturm auf dem Meer stillen können oder Tote auferwecken können wie er. Das ist nicht Gottes Ziel mit uns. Gott aber hat das Ziel, dass jeder von uns so geduldig wird wie Jesus. Dass jeder von uns so opferbereit ist wie Jesus. Dass jeder von uns bereit ist, Menschen so hingebungsvoll zu dienen, wie Jesus ihnen gedient hat. Dass jeder von uns lernt, dem anderen so zu vergeben, wie Jesus mir vergeben hat. Das ist, was Gott möchte, dass wir es lernen. Dass jeder von uns so voller Güte und Barmherzigkeit wird, wie Jesus es ist. Dass wir alle so bescheiden, so demütig sind, wie Jesus. Jesus hat gesagt, lernt von mir, schaut auf mich. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist Gottes Ziel, dass wir so rein und so heilig leben lernen wie Jesus, dass wir so beten lernen, wie Jesus gebetet hat, dass wir so viel Gutes tun wie Jesus und dass wir so selbstlos und bedingungslos lieben lernen, wie er liebt. Und wisst ihr was, Geschwister, von diesem Ziel wird Gott niemals abrücken. Ob es uns gefällt oder nicht, Gott wird niemals von diesem Ziel abrücken. Das ist sein Ziel mit mir und mit dir, mit uns als Gemeinde. Die neue Genfer Übersetzung sagt an dieser Stelle, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wenn ein Christ Jesus kennenlernt, immer besser und gut kennenlernt und ihm immer ähnlicher wird, dann wird er erwachsen. Dann wird ein Christ erwachsen. Ein reifer Mensch. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns, seiner Gemeinde, anstrebt. Christen sollen erwachsen werden, sollen zu reifen, geistlichen Persönlichkeiten werden. So heißt es in unserem Text, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist wichtig, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind der Lehre bewegen und umhertreiben lassen, das sind Menschen, die sind nicht erwachsen, die sind nicht stabil im Glauben, in ihrem Charakter. Umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Reife, erwachsene Menschen sind nicht mehr so einfach zu verunsichern, so leicht zu verführen wie unmündige Kinder. Das wissen wir. Nun, die Gefahr der Verführung, der Irrlehren und der Versuchungen in unserer Welt durch Sünde, Satan, Welt, diese Gefahr ist sehr groß. Und deshalb will Gott, dass wir stabile, erwachsene Christen werden. Menschen betreiben trügerische Spiele, sagt Paulus, stellen Fallen, verführen im Namen der Frömmigkeit, im Namen des scheinbaren Christentums, der Religion, unmündige Menschen. Gott will aber, dass wir fest werden, reife, erwachsene Christen. Und das geschieht durch die Erkenntnis des Sohnes Gottes und durch die Veränderung unseres Charakters in sein Bild, indem wir ihm ähnlicher werden. Es ist erstaunlich, dass die Festigkeit, die Reife und das Erwachsenwerden im Glauben nicht automatisch geschieht, indem man lange genug zur Gemeinde gehört. Leider gibt es Christen, die sind sehr lange in der Gemeinde, manche schon vielleicht 20, 30 Jahre, aber sie sind immer noch nicht erwachsen im Glauben. Sie sind nicht reif, sie sind nicht stabil. Nein, das Erwachsen, das Reif und das Festwerden geschieht nur dadurch, dass wir Jesus kennen und ihm ähnlicher werden. Und wenn jemand in der Gemeinde, lange in der Gemeinde ist, aber immer noch unreif, unstabil ist, dann liegt es nur daran, dass diese Person Jesus nicht wirklich kennt und ihm nicht ähnelt. Die Verführung, um die Paulus hier erwähnt, ist in unseren Tagen sehr massiv. Wenn es schon in den Tagen des Paulus diese Gefahr gab für unmündige Christen, dann denke ich, ist diese Gefahr heute für uns um ein Vielfaches größer. Wir leben in der Endzeit und die Endzeit ist gekennzeichnet vom Abfall vom Glauben, von Verführung. Eine der größten Verführungen unserer Zeit ist der sogenannte Liberalismus. Es ist nicht der Islam. Der Islam ist nicht die größte Verführung, auch wenn manche Menschen das so denken. Es sind auch nicht die Mormonen oder die Scientologen oder irgendeine andere radikale Sekte. Nein, es ist dieser Geist des Liberalismus heute. Dieser Liberalismus ist eine satanische weltliche Philosophie. Und diese Philosophie stellt die Freiheit des Individuums in den Mittelpunkt. Der Mensch ist das Allerwichtigste und seine Freiheit. Und diese Freiheit gilt es zu verteidigen. Der Mensch selbst ist das Zentrum des Universums. Und sein Wille muss geschehen. Das scheint die Grundnorm und die Basis unserer Gesellschaft heute zu sein. Da ist kein Platz mehr. Kein Platz mehr für die Unterordnung gegenüber einem heiligen und gerechten Gott. Da wird die Unterordnung der Kinder den Eltern gegenüber abgelehnt durch die anti-autoritäre Erziehung. Da wird jeder Gedanke der Unterordnung der Ehefrau dem Ehemann gegenüber ins Lächerliche gezogen. Die Unterordnung der Gemeindemitglieder den Ältesten gegenüber wird als veraltet angesehen. Und man sagt, wir müssen heute neue Modelle leben. Wir müssen demokratisch sein in der Gemeinde. Diese satanische Philosophie des Liberalismus zerstört heute unsere Gesellschaft, unsere Kirchen, unsere Ehen, unsere Familien. Und die liberale bibelkritische Theologie ist ein Produkt des Zeitgeistes. Dass man die Bibel hinterfragt und sagt, die Bibel ist eigentlich veraltet und im Grunde genommen können wir dem nicht folgen, was hier steht. Wir holen uns das heraus, was uns gefällt. Gott ist die Liebe, er liebt alle und das genügt. Und wir kommen alle in den Himmel, vereinfacht gesagt, verkürzt dargestellt, ist das diese Theologie. Sie hat das Fundament der Gemeinden und der Kirchen zerstört. weil sie damit die Inspiration und die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift ablehnt. Das hat natürlich verheerende Konsequenzen. Ein beispielloser Abfall vom Glauben ist die Folge dieses theologischen Liberalismus heute. Einen Abfall vom Glauben, wie es ihn in der Geschichte noch nie gegeben hat. Ungefestigte, unmündige Christen werden massenweise weggeschwemmt, weggespült von dieser arglistigen Verführung heute. In Fragen der Moral, in Fragen der Ethik, der Sittlichkeit gibt es überhaupt gar keinen Halt mehr. Der moralische Zerfall hat nicht nur die gottlose Gesellschaft erfasst, die nichtchristliche Gesellschaft, sondern Kirchen und Gemeinden. Die Christen, die Frommen in unserem Land und in anderen Ländern. Es ist nämlich so, dass nicht nur Hollywood heute findet den Ehebruch, die Scheidungen, die Pornografie und die Hurerei als harmlos darstellt, sondern auch Theologen und Gemeinden sehen das heute genauso. Nicht nur der Feminismus findet heute, dass die Abtreibung kein Mord ist, sondern ein Grundrecht der Frau auf Selbstbestimmung. Das sagen heute nicht nur die Feministinnen, sondern auch die evangelische Kirche in Deutschland zum Beispiel. Nicht nur die Schwulenverbände kämpfen heute für die Rechte der Homosexuellen, sondern auch Kirchen und Freikirchen segnen homosexuelle Paare und erklären ihren sündigen Lebensstil für christlich und für Gott gewollt. Nicht nur in den großen Kirchen unseres Landes bleiben die Bänke heute am Sonntag leer. Nein, auch in Freikirchen passiert das immer mehr und immer häufiger, dass immer weniger Menschen zum Gottesdienst kommen. Auch bei uns gibt es leider zunehmend Menschen, Gemeindemitglieder, die sagen, es reicht, wenn wir eins, zweimal im Monat zum Gottesdienst kommen. Wir sind so beschäftigt. Wir stecken mitten im Beruf, wir müssen Karriere machen, wir haben Familie, wir haben so viel zu tun. Manchmal ist es wichtig, am Sonntag auszuschlafen. Das höre ich immer wieder von Christen in unseren Gemeinden. Wir haben so viel Stress in der Woche. Gebetsstunde, Bibelstunde, das ist zunehmend etwas für Senioren, die nicht so viel zu tun haben. Das ist alarmierend. Das ist alarmierend. Urlaub, Spaß, Freizeitgestaltung, Medienkonsum, das ist es, was heute Christen vorrangig beschäftigt. Ist es da ein Wunder, dass so viele Christen vom Glauben abfallen? Sie haben sich vom Liberalismus anstecken lassen. Die persönliche Freiheit steht im Zentrum. Sie sind nicht bereit, sich Gottes Wort und der Gemeinde unterzuordnen. Warum? Paulus sagt es uns, weil sie Jesus nicht kennen. Sie haben zu wenig Umgang mit ihm. Sie kennen ihn nicht gut genug. Sie werden nicht verändert in sein Bild. Sie ähneln ihm nicht in ihrem Charakter. Er ist für sie nicht die oberste Priorität. Und deshalb sind sie fleischlich schwach, geistlich unterentwickelt. Halten wir fest, das Ziel der Gemeinde ist nicht, schöne Häuser zu bauen. Häuser sind wichtig und es ist wunderbar, in einem schönen Haus zu sitzen, wie hier oder auch bei uns in Köln. Das ist gut, das ist angenehm, aber das ist nicht das Ziel, das primäre Ziel der Gemeinde. Das Ziel der Gemeinde ist es auch nicht, gute Musik zu machen. Auch nicht prächtige Gottesdienste zu feiern, in denen Menschen sich wohlfühlen und gut unterhalten werden. Es ist auch nicht das primäre Ziel der Gemeinde, soziale Dienste anzubieten. Auch das ist wichtig, hat seinen Platz, aber das ist nicht das wichtigste Ziel der Gemeinde. Und dafür zu sorgen, dass Menschen in der Gemeinde sich wohlfühlen. Das eigentliche Ziel der Gemeinde ist es, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass jedes Gemeindemitglied verändert wird in sein Bild und Christus immer ähnlicher wird in seinem Charakter. und so fest und stabil wird im Glauben, erwachsen und reif, zu einer reifen Persönlichkeit wie Jesus Christus. Nur so gelangt die Gemeinde zu einer festen, unzerstörbaren Einheit. Und dann ist da noch ein Aspekt, der nicht übersehen werden darf. Wir sollen also Christus erstens kennenlernen, dann sollen wir ihm ähnlicher werden und drittens, wir sollen wie Christus lieben lernen. In unserem Text heißt es nämlich weiter, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wie Christus lieben lernen, Christus kennenlernen, Christus ähnlicher werden. Und wenn es um die Ähnlichkeit geht, die Christusähnlichkeit, dann ist die oberste Priorität, dass wir so lieben lernen wie er. Hermann Hesse wurde einmal von einem 18-jährigen jungen Menschen gefragt, was ist das Wichtigste im Leben? Und er antwortete ihm mit den Worten von Konfuzius und sagte, Treue zu sich selbst und Güte zu anderen. Klingt gut, aber das ist nicht die christliche Antwort, liebe Geschwister. Auch wenn sie scheinbar der christlichen Antwort sehr ähnlich ist. Es ist doch eine satanische Verführung. Treue zu sich selbst und Güte zu anderen. Nun, die Güte zu den anderen, das könnte man ja stehen lassen, wenn da nicht die Treue zu sich selbst davor stünde. Das lehrt die Bibel nicht. Sei treu zu dir selber. Nein, sei treu Gott und Jesus gegenüber. Sei ihm treu. Folge mir nach, sagt Jesus. Nein, die christliche Antwort auf die Frage, was das Wichtigste im Leben ist, lautet Liebe. Das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Ein Wort, sehr einfach. So sieht es Gott. Jesus sagt, alle Gebote sind zusammengefasst in diesen zwei Geboten. Liebe den Herrn, deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Wichtigste im Leben ist Liebe. Und deswegen ist Liebe immer das oberste Ziel der Gemeinde. So lieben lernen wie Jesus. Es ist nicht irgendeine Liebe, sondern es ist die selbstlose Agape-Liebe. Nicht pauschal oder beliebig, sondern wie Jesus diese Frage nach dem Wichtigsten im Leben beantwortet hat. Ich zitiere es hier noch einmal, lasst uns das lesen, Matthäus 22, ab Vers 37, Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe ist der Echtheitstest des christlichen Glaubens. Wer nicht liebt, kennt weder Gott den Vater, noch Jesus Christus. Wir können nicht sagen, ich bin stark im Glauben, ich bin guter Christ, wenn wir unseren Bruder und unsere Schwester nicht lieben. Das geht nicht. Wer nicht liebt, ist Jesus nicht ähnlich, ist nicht reif, ist nicht erwachsen im Glauben und wird der Verführung nicht standhalten. Wir können es also drehen und wenden, wie wir wollen, liebe Geschwister. Wir werden der Frage der Liebe nicht entkommen, wenn wir Christen sind, wenn wir Gemeinde nach Gottes Plan leben wollen. Endziel der christlichen Gemeinde ist die Christusähnlichkeit eines jeden Gläubigen. Und die Christusähnlichkeit ist in der Liebe vollkommen. Wahrhaftig in der Liebe sein, wie Paulus das sagt, das heißt, wachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Wachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, heißt wahrhaftig sein in der Liebe. Wer Christus kennenlernt, der wird ja von seiner Liebe ergriffen und überwältigt. Er hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns so sehr, dass er uns annimmt, wie wir sind und vergibt uns all unsere Sünde. Er weiß, dass wir weit von der Vollkommenheit entfernt sind und noch viele Jahrzehnte kämpfen werden mit unserem Charakter und mit vielen Dingen, die ihm nicht gefallen werden. Und doch liebt er uns grenzenlos. Es ist nicht möglich, Christus ähnlich zu sein und deshalb fromm, ein guter Christ, fleißig, aktiv zu sein, aber lieblos zu den Mitmenschen zu sein. Es ist unmöglich, theologisch gebildet zu sein, zu lehren, zu predigen und zu behaupten, ich bin ein guter Christ, aber vom Leid und von der Not des Bruders und der Schwester unberührt zu bleiben. Das ist ein Widerspruch. Das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, ein guter Christ zu sein und auf sein Recht zu pochen und seine Meinung durchzusetzen und seine Freiheit für das höchste Gut zu halten. Denn die christliche Liebe macht solch ein Leben, ein egozentrisches, ein selbstsüchtiges Leben unmöglich. Agape-Liebe, Christusähnliche Liebe, liebe Geschwister, ist das, was eine Gemeinde von jeder anderen Gemeinschaft unterscheidet. Das ist das Grundlegendste, das Allerwichtigste. Die Agape-Liebe ist nur in der Gemeinde zu Hause. Und diese Liebe unterscheidet uns von anderen Gesellschaften. Diese Agape-Liebe gibt es nämlich nur bei Christus. Und weil Christus das Haupt der Gemeinde ist und weil jeder wirklich gläubige Christ bemüht ist, zu wachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus, deshalb lebt und wächst diese Gemeinschaft und ist ein Leib, ein lebendiger Organismus, der die Liebe als Haupt über sich hat. Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt oder wenn ihr einander liebt. Daran wird die Welt uns erkennen, an der Liebe, an nichts anderem. C.S. Lewis hat einmal Folgendes gesagt, ein bekannter, berühmter englischer Apologet. Er ist einfach durch das logische Denken zum christlichen Glauben gekommen. Er war Professor für englische Literatur, er war kein gläubiger Christ, er war ein Agnostiker und dann durch logisches Nachdenken ist er zum Glauben gekommen und wurde zu einem Verteidiger des christlichen Glaubens. Und er hat einmal Folgendes gesagt: Zu lieben bedeutet verletzlich zu sein. Liebe irgendwas und dein Herz wird mit Sicherheit verletzt und möglicherweise gebrochen werden. Wenn du unverletzt bleiben möchtest, stelle sicher, dass dein Herz niemandem gehört, nicht einmal einem Tier. Umwickle es sorgfältig mit Hobbys, mit Luxus. Vermeide jede Betroffenheit. Verschließe es sicher in dem Sarg des Egoismus. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, unbeweglich, ohne Luft zum Atmen, wird sich dein Herz verändern. Es wird nicht gebrochen sein, nein, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich und unerlösbar werden. Der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem du absolut sicher sein kannst vor allen Gefahren der Liebe, ist die Hölle. Was ist also das Ziel der Gemeinde? Es ist ein klares und einheitliches Ziel, das Paulus uns hier in drei Aspekten vorstellt. Das heißt, wir sollen Christus kennenlernen, wir sollen Christus ähnlich werden und wir sollen wie Christus lieben lernen. Es ist simpel, es ist einfach. Man muss nicht studiert sein, um das zu verstehen. Es sind einfache Ziele, die Gott uns gestellt hat. Kennst du Christus? Wenn du ihn nicht kennst, dann bist du noch kein Christ. Ein Christ ist ein Mensch, der Jesus kennt. Wenn du schon Christ bist, wie gut kennst du ihn? Ist es deine Lebenspriorität, ihn kennenzulernen? Wenn ja, wie oft redest du mit ihm? Wie viel Zeit nimmst du dir, um mit ihm zu sprechen? Wann hast du zum letzten Mal eine Stunde mit ihm verbracht? Nur du und er, ihr beide. Wie gut kennst du sein Wort, sein Denken, seine Meinung zu den unterschiedlichen Fragen des Lebens? Wie gut spiegelt dein Charakter seinen wider? Erkennen deine Familienangehörigen, deine Nachbarn und deine Arbeitskollegen Christus in dir? Und zwar nicht an der Strenge, nicht an der Lässigkeit, nicht an der äußeren Frömmigkeit, sondern an der selbstlosen Liebe. Bist du eine reife Persönlichkeit? Stehst du fest im Glauben und machst du die Einheit der Gemeinde zu deiner Priorität? Oder bist du unstabil, voller Zweifel und immer wieder hin und her gerissen? Wenn du leicht verführbar bist, dann bist du kein reifer Christ. Nicht, weil du nicht lange genug Christ bist, wir haben es schon besprochen, sondern weil du falsche Freunde hast. Weil Jesus nicht dein bester Freund ist und weil du ihn nicht wirklich kennst. Sag mir, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du bist. Heute darfst du eigentlich neu beginnen. Das ist das Gute bei unserem Gott. Wir dürfen immer wieder neu beginnen. Gott möchte, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, persönlich und als Gemeinde. Ich möchte mit einem Auszug aus einer Predigt eines amerikanischen Pastors schließen. Dr. Lockridge war Pastor in San Diego in Kalifornien. Und er hat diese Predigt 1976 gehalten und diese Predigt ist sehr bekannt geworden. Es geht um Jesus. Er hat seinen König beschrieben. Und uns geht es auch heute besonders um Christus. Wir wollen ihn kennenlernen, ihm ähnlicher werden und so wie er lieben lernen. Und ich möchte uns allen dieses Zitat vorlesen und ich hoffe, dass wir dadurch gesegnet sein werden. Weil es um Jesus geht und er als Person hier beschrieben wird, darf ich euch bitten, dass wir dazu aufstehen, dass wir uns erheben und das einmal stehend hören. Die Überschrift ist My King, mein König. Dr. Lockridge hat unter anderem in seiner Predigt gesagt, mein König ist ein geborener König. Die Bibel sagt, er ist ein siebenfacher König. Er ist der König der Juden, das ist ein ethnischer König. Er ist der König von Israel, das ist ein nationaler König. Er ist der König der Gerechtigkeit, er ist der König der Geschichte. Er ist der König des Himmels, er ist der König der Herrlichkeit, er ist der König der Könige und er ist der Herr aller Herren. Nun, das ist mein König und ich frage mich, ob Sie ihn kennen. Kennen Sie ihn? Versuchen Sie mich nicht zu täuschen. Kennen Sie meinen König? David sagte, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste seiner Hände Werk. Mein König ist der Einzige, dessen grenzenlose Liebe mit keinem Maß gemessen werden kann. Kein Fernteleskop ist in der Lage, die Ufer seiner Gnade zu entdecken. Keine Barriere kann ihn daran hindern, Segnungen auszuschütten. Er ist nachhaltig stark, er ist vollkommen aufrichtig, er ist ewig standhaft, er ist unsterblich anmutig, er ist kaiserlich mächtig, er ist unvoreingenommen barmherzig. Das ist mein König. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Herzstück der Zivilisation. Er ist allem und jedem absolut überlegen. Er ist ehrlich. Er ist einzigartig. Er ist unerreichbar einmalig. Er ist beispiellos. Er ist souverän. Er ist überragend. Er ist die großartigste Idee in der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist das größte Problem der Bibelkritik. Er ist die fundamentale Doktrin der historischen Theologie. Er ist die fleischgewordene Notwendigkeit der geistlichen Religion. Das ist mein König. Er ist das Wunder des Weltzeitalters. Er ist der Superlativ alles Guten, woran auch immer Sie denken mögen. Er ist der Einzige, der in der Lage ist, alle unsere Bedürfnisse gleichzeitig zu befriedigen. Er hat Kraft für die Schwachen. Er steht den Versuchten und den Angefochtenen zur Verfügung. Er fühlt mit und er rettet. Er ist der allmächtige Gott, der die Seinen leitet und bewahrt. Er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sündern, er entledigt die Schuldner ihrer Schulden, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Jungen, er dient den Unglücklichen, er achtet die Alten, er belohnt die Fleißigen und er beglückt die Sanftmütigen. Das ist mein König. Kennen Sie ihn? Nun, mein König ist ein König des Wissens. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist das Tor der Befreiung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist die Fahrbahn der Gerechtigkeit. Er ist die Autobahn der Heiligkeit. Er ist das Prachttor der Herrlichkeit. Er ist der Meister der Mächtigen. Er ist der Champion der Sieger. Er ist das Haupt der Helden. Er ist der Befehlshaber der Gesetzgeber. Er ist der Anführer der Überwinder. Er ist der Regent der Regierenden. Er ist der Fürst der Fürsten, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Das ist mein König. Sein Amt ist vielfältig, sein Versprechen ist sicher, sein Licht ist unvergleichlich, seine Güte ist grenzenlos, seine Barmherzigkeit ist ewig, seine Liebe ändert sich nie, sein Wort genügt, seine Gnade ist ausreichend, seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn Ihnen beschreiben, aber er ist unbeschreiblich. Das ist mein König. Er ist unbegreiflich. Er ist unbesiegbar und er ist unwiderstehlich. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass aller Himmel Himmel ihn nicht fassen können, geschweige denn, dass ihn irgendjemand erklären könnte. Er ist nicht aus dem Kopf zu kriegen, er ist nicht von der Hand zu weisen, man kann ihn nicht überleben und man kann nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie stellten fest, sie konnten ihn nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden, die Zeugen konnten ihre Zeugnisse gegen ihn nicht in Übereinstimmung bringen, Herodes konnte ihn nicht töten, der Tod konnte ihn nicht verwalten und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König. Er war immer da und er wird immer da sein. Ich rede über die Tatsache, dass er nie einen Vorgänger hatte und er wird niemals einen Nachfolger haben. Es ist niemand vor ihm und es wird nie einen nach ihm geben. Sie können ihn nicht stürzen und er wird nie zurücktreten. Das ist mein König. Das ist mein König. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Nun, alle Macht gehört meinem König. Wir reden hier heute über Atomkraft und über die Medienmacht und über Militärmacht, aber am Ende ist alles, was zählt, die Kraft Gottes. Dein ist die Kraft, ja, und die Herrlichkeit. Wir versuchen, Prestige und Ruhm und Ehre für uns zu ergattern, aber aller Ruhm ist sein, ja. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie lange ist das denn? Für immer und ewig und ewig und ewig. Und wenn Sie mit all den ewig fertig sind, dann Amen. Amen. Lasst uns noch beten. Wer möchte beten? Kurzen Gebeten und ich schließe dann. Vater im Himmel, wir beten dich an, unseren Gott, für deine unendliche Liebe zu uns. Wir beten dich, Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland an, dafür, dass du bereit warst, zu uns zu kommen und zum Opfer für unsere Sünden zu werden. Deine Liebe ist grenzenlos und du hast uns in der Tat vorgelebt, was es bedeutet zu lieben. Danke, dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen. Herr, du bist dir nicht zu schade dafür. Obwohl du der allmächtige Gott bist, der Schöpfer dieser Welt, gehst du eine Beziehung mit uns ein, ganz persönlich, mit jedem Einzelnen von uns. Du bist unser Freund. Du bist in unserer Nähe. Du teilst unser Leben mit uns. Und du willst, dass wir in dieser Freundschaft und in diesem Leben mit dir, dir ähnlicher werden. Danke. Danke, dass deine Liebe uns verändert und dass du uns lehrst zu lieben. Und Herr, es ist dein Wunsch, dass deine Gemeinde dir ähnelt und dass deine Gemeinde eine liebende Gemeinde ist. Dass die Welt erkennt an der Liebe, die wir haben, zu dir und zueinander, dass wir deine Jünger sind. Dass wir wirklich lebendige Christen sind. Menschen, die dich kennen und von dir verändert worden sind. Hilf uns, dass wir von diesem Ziel niemals abrücken. Dass wir uns nicht andere, menschliche, geringere Ziele setzen, sondern dieses Ziel vor Augen haben. Hilf du uns, Herr. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen und in unseren Gemeinden wirkst. Wir von uns aus, auf uns gestellt, sind dazu nicht in der Lage, Herr. Aber du tust es in uns und du bist in den Schwachen mächtig. Dafür sind wir dir dankbar und beten dich an. Amen.